Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Und ich freue mich heute über jemanden, der schon mal in diesem Podcast war und damals behauptet hat, er könnte Olaf Scholz nachmachen. Das wollen wir heute nicht mehr. Vielleicht probieren wir es nochmal kurz. Er ist ein Satiriker andererseits, aber vor allen Dingen ist er für mich und immer ist mir immer stärker aufgefallen als ein extrem politisch interessierter, politisch denkender Mensch. Jemand, der mit Per Steinbrück sogar mal auf Tournee gegangen ist, vielleicht immer noch auch manchmal auftritt. Und der aber eine sehr pointierte politische Meinung zu vielen politischen Dingen hat. Und ich glaube, die ist insbesondere heute gefragt, deshalb habe ich gedacht, er muss jetzt eigentlich kommen und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als zu diesem Zeitpunkt hier zu sein, weil ich finde, etwas passiert ist in der vergangenen Woche, am Ende der vergangenen Woche, was man sich als Satiriker schon gar nicht ausdenken könnte. Wir sprechen über D-Day, wir sprechen über die offene Feldschlacht, wir sprechen dann über den FDP-Generalsekretär, der auch schon mal in diesem Podcast war und die Verantwortung in 45 Sekunden für alles übernehmen musste und was das eigentlich für ein Wahnsinn ist und ob sich Christian Lindner eigentlich auf lange Sicht vielleicht noch halten wird. Ich freue mich sehr, dass Florian Schröder da ist. Florian, vielen Dank, dass du da bist. Auch, es hat eine kleine Tradition, du kommst immer vorbei, wenn sozusagen das Jahresende dreut, weil du immer so einen schönen Jahresrückblick machst. In Hamburg, das kann man sagen, für alle, die hingehen wollen, am 12. Januar. Warum Jahresrückblick so weit schon im neuen Jahr drin?
Tatsächlich ist der Januar fast der Monat, in dem ich mehr auftrete als der Dezember, weil die meisten Leute da die Karten zu Weihnachten verschenken. Ach, und anschließend sagen, das Jahr an sich ist geschafft. Und es ist ja so, der Komiker kommt ja immer dann durch die Tür, wenn die Tragik vorbei ist und das Ganze auch komisch gesehen werden kann. Das funktioniert auch schon im Dezember. Aber im Januar ist fast immer der Monat, wo dann richtig Abriss ist. Da kommen die Leute auch nochmal befreiter.
Und das ist natürlich jetzt in diesem Jahr, macht es das für dich schwieriger, dass du weißt, in dem Moment, wenn du den Rückblick machst, geht es auch schon richtig los in Richtung Bundestagswahlkampf oder ist es eigentlich ein Geschenk?
Das ist eine Situation, die gewisserweise neu ist, weil natürlich sonst man so merkt, Richtung Dezember, Richtung Ende Dezember beruhigt sich dann alles so ein bisschen. Mhm. Die sind alle in den Weihnachtsferien und dann kann ich mal 3 Wochen das Programm durchspielen, ehe dann irgendwie Mitte Januar wieder alle aus ihren Löchern kommen. Und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich mal 3 Wochen, da bleibt's mal gleich. Das wird dieses Jahr anders sein. Aber ich muss sagen, ich finde das total super. Also es ist viel los. Alle reden über die Themen, über die ich rede. Das heißt, die Leute kommen in die Shows, das spüre ich auch. Also insofern, für mich ist das ein Geschenk, weil der Punkt ist ja immer, ich könnte auf der einen Seite sagen, ich spiele immer das gleiche Programm, auf der anderen Seite muss ich ja sagen, ich muss mir ja auch jeden Abend zuhören und wenn ich jeden Abend das gleiche erzähle, werde ich genauso müde und das will ja auch keiner.
Politik spielt eine Riesenrolle in diesem Jahr und wir wollen mal so ein bisschen schon mal auf dieses Jahr zurückblicken, wobei man da immer total vorsichtig sein muss. Immer wenn man denkt, man könnte anfangen, das Jahr einzuordnen, passiert irgendwie was Unvorhergesehenes. Mich interessiert diese Sache mit dem Ich bin da sprachlos, dass in der FDP tatsächlich so etwas kursierte wie eine Planung für einen D-Day mit so einer Bezeichnung wie offene Feldschlacht in einer Phase, wo alle über die Kriege im Ukraine und Nahost sprechen. Das ist das eine. Mindestens genauso sprachlos war ich dann, dass die das alles veröffentlicht haben und dass man jetzt also tatsächlich weiß, dass man sich in der FDP durchaus Gedanken darüber gemacht hat, ob es nicht gefährlich ist, die Ampel ausgerechnet an dem Tag oder in der Woche platzen zu lassen, in der der amerikanische Präsident Donald Trump vielleicht wieder heißt, so wie es dann ja gekommen ist. Selten sowas erlebt. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich habe das wahrgenommen als das, was man immer von der FDP gedacht hat, nämlich dass es eine komplett kleinkarierte, egomane, notorisch an sich selbst und sonst an gar keinen denkende Truppe ist, die am Ende des Tages sich selbst retten will. Und darum ging es ihr. Das war Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und das haben sie präzise geplant. Und dazu muss man natürlich einmal sagen, man darf und man muss Politik auch nicht immer moralisch beurteilen. Dass eine Partei ein Eigeninteresse hat, auch innerhalb einer Koalition, und dass das kein Selbstzweck ist, das ist zunächst mal legitim. Jede Partei kann so ein Bündnis auflösen, das ist ein Bündnis auf Zeit, und wenn es nicht funktioniert, kann man auch vorher rausgehen. Es gibt nicht zwangsläufig eine Notwendigkeit, eine Legislaturperiode zu Ende zu bringen, und man ist auch nicht ein besserer Politiker oder eine bessere Partei, wenn man das tut. Das muss man einmal sagen, weil da häufig so ein moralischer Grundton drin liegt, als wäre das jetzt ein Grundübel. Das, was ich so fatal daran finde, ist die Tatsache, dass Lindner beispielsweise das ja noch bis zuletzt geleugnet hat, dass er sich solcher Tricks bedient. Also man kann sagen, wir steigen aus, wenn diese und jene Bedingung nicht erfüllt ist. Dann kann man die Bedingung schlecht finden oder man kann sie verantwortungslos finden, aber man hat sie genannt. Aber zu behaupten, wir planen den Ausstieg nicht, aber im Hintergrund läuft alles auf Hochtouren. Das ist dann schon ein Maß an Verlogenheit und an Niederträchtigkeit von einer angeblich freiheitlichen Partei. Das ist schon echt bitter.
Kurzer Spoiler, Christian Lindner, wenn er dann tatsächlich kommt, hat sich angesagt für den 11. oder 12. Dezember in diesem Podcast. Da bin ich gespannt. Vielleicht muss man auch noch gespannt sein, ob er dann noch FDP-Vorsitzender ist. Man denkt schon ja. Was mich so verrückt macht, ist, was passiert in Köpfen von Menschen, die politische Verantwortung tragen, die so etwas planen und die dann sagen, wir nehmen Begriffe wie D-Day und offene Feldschlacht. Was sagt uns das über die Menschen, die, also, es ist ja an Zynismus, ehrlich gesagt, nicht zu überbieten, weil du musst ja als Politiker in solchen, selbst wenn es der Generalsekretär war oder der Geschäftsführer, immer damit rechnen, dass das irgendwie durchgesteckt wird und das irgendwie veröffentlicht wird. Das heißt, du darfst doch solche Begriffe gar nicht verwenden.
Ich glaube, der hat sich immer zu sicher gefühlt. Und ich glaube, dass Christian Lindner in einer Art Blase gelebt hat, die vor allem darin bestand, dass Matthias Döpfner mal gesagt hat, please stärke FDP zu Julian Reichelt. Mhm. Und ich bin der Auffassung, dass der glaubte, er hat die Bild-Zeitung auf seiner Seite, er hat Springer auf seiner Seite, er hat den noch immer wichtigsten Verleger Deutschlands auf seiner Seite, ihm kann nichts passieren. Das verbindet ihn übrigens mit Christian Wulff, der ja auch immer glaubte, er hat die Bild auf seiner Seite, er kann auch Karl Diekmann auf die Mailbox quatschen und es passiert nichts. Und abgesehen davon glaube ich, dass Christian Lindner eine komplette Machtbesoffenheit erfasst hat. Der fand diesen Job zu geil, der macht machte den zu gern und der glaubte auch zu sehr, dass er sich auf dieser Höhe der Macht alles rausnehmen kann. Aber im Kern zeigt es einfach, dass Parteien hinter den Kulissen eben nicht, oder mindestens die FDP in dem Moment nicht in der Lage ist, eine Koalition zu führen, sondern dass sie einen Einzelkampf, einen Krieg führt. Und das sagt natürlich auch was aus über das martialische Denken, das dahinter steckt.
Für die war das ein Krieg, ne? Das war ein Krieg, interessanterweise, gegen die Partei, mit der sie eigentlich eine Regierung gebildet haben.
Genau, es war ein Wir gegen die. Und die anderen beiden waren die Feinde. Also aus deren Position SPD und Grüne, die kungeln da miteinander. Sie sind die einzig wahren Verfechter, was eigentlich weiß man ja gar nicht genau. Also eigentlich ja nur der Schuldenbremse. Und im Grunde haben sie gemerkt, diese Koalition geht auf ihre Kosten. Dafür waren sie aber maßgeblich selbst verantwortlich. Also müssen sie aus dieser Koalition raus. Ich sag im Programm immer, ich habe am Anfang ja auch geglaubt, das ist eine coole Koalition. Also drei gleichberechtigte Parteien, eine Art Ménage à trois, eine polyamore Beziehung auf der Höhe der Zeit, drei gleichberechtigte Partner miteinander statt gegeneinander. Aber es geht halt nicht mit einem wie Christian, der auf der einen Seite unter der Haube sein will, aber auf der anderen Seite notorisch auf Tinder nach rechts swiped weiter. Das funktioniert einfach nicht.
Und weißt du, wer mir leid hat, ist der Bjir Sarai, der Generalsekretär, der dann jetzt büßen musste. Ne? Also ja. Christian Lindner tut ja so, als hätte er davon nichts gewusst, und Wolfgang Kubicki und wie sie alle heißen. Und dann ist die berufliche Karriere eines Menschen dann mal eben in 45 Sekunden erledigt. Ich übernehme die Verantwortung und Abtritt und raus.
Gut, auf der einen Seite muss man sagen, er ist der Generalsekretär dafür, dass er den Laden im Griff hat. Das ist sein Job. Und das hatte er offensichtlich nicht, sonst hätte es nie so weit kommen können, sonst hätte das nie passieren dürfen. Und wenn er davon nichts weiß, wenn das denn stimmt, aber wenn er davon wirklich nichts wusste, dann ist es auch richtig, dass er geht. Weil dann ist er der falsche Generalsekretär. Gleichzeitig ist die Taktik von Lindner, jetzt alle anderen verantwortlich zu machen, natürlich in der Linie dessen, was er bisher getan hat. Er sagt ja, naja, das war der Geschäftsführer, der hat sich sowas ausgedacht. Das zeigt charakterlich große Mängel, denn man tritt als Chef nicht nach unten. Man stellt sich vor seine Mitarbeiter und tritt sie nicht noch vor den Bus. Das ist eigentlich eine Sache des Stils, aber es ist die Fortführung dessen, was er gemacht hat. Denn offensichtlich war er ja schon vorher alleine unterwegs. Das heißt, er war der Überzeugung, er muss aus dieser Regierung raus und er ist als letztes Einhorn als letzter Retter da unterwegs, der anschließend wieder Verteidigungsminister wird und danach wie Phönix aus der Ampel aufsteigen kann. Und ich glaube, er hat sich verkalkuliert. Er hat sich komplett verkalkuliert. Aber es bleibt eben ein komplett egomanes Vorgehen.
Weil das Interessante ist natürlich jetzt die Frage, die sich jetzt stellt. Ich frage mich aber, ob sich das in der Kernklientel der FDP wieder auch die Frage stellt. Was kann man denen jetzt noch glauben? Weil er ja wirklich, ist ja vor die Presse getreten, als das dann rauskam, ich glaube, die Recherchen von Zeit und Süddeutsche. Hä, wo ist denn die Nachricht? Was soll denn das Ganze? Und auch Kubicki hat gesagt, alles völliger Quatsch und so. Ja, kann sein, dass sie davon nichts wussten. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht besonders groß, oder?
Nein,
für jemanden wie Lindner, der so beherrschend in der Partei
ist. Nein, in so einer kleinen Partei, natürlich wussten die alle davon. Das ist ja auch ein eingespieltes Team, das ist ja auch ein eingeschworener Haufen. Denn was sie machen, ist eigentlich Trumpismus. Ne? Mhm. Also es gibt, und zwar auf ganzer Linie, ziemlich harte Fakten von in dem Moment zwei Medien. Und die erfinden ihre Wirklichkeit. Das ist ein Märchen, wie Kubicki sagte. Oder selbst die Juli-Chefin, die jetzt gerade noch sagt, also D-Day, kann sich gar nicht erinnern, das kam gar nicht vor. Und
stimmt.
Lindner,
stimmt, ne? Ja, genau.
Und Lindner, der sagt, weiß ich gar nicht, was ist die Meldung, es ist Wahlkampf. Und oder er, wie er beim Rücktritt sagte, der Kanzler habe ihn gezwungen, seinen Amtseid zu brechen, indem er die Schuldenbremse aufweicht. Das ist ja faktisch nicht wahr. Das ist einfach an der Realität vorbei. Das heißt, die erfinden sich in Trumpscher Manier ihre eigene Wirklichkeit, die nichts mit der Realität zu tun hat und sagen, nee, ist alles ganz anders. Und damit werden sie tatsächlich zu einem demokratiegefährdenden Element. Weil das kennt man eigentlich sonst nur von der AfD, dieses Vorgehen.
Hast du, was du dein Programm geplant hast, irgendwie, das plant man ja auch nicht irgendwie in den letzten 2-3 Monaten, musstest du jetzt nochmal komplett umstellen? Natürlich, dadurch, dass die Ampel zerbrochen ist, weil das war eigentlich hast du gedacht, wie viele irgendwie wurschteln die sich durch bis September vergangen,
nächsten Jahres. Ich hätte auch darauf gewettet, ja. Ich habe das auch immer gesagt. Ich habe von Anfang an gesagt, die werden das durchhalten, das machen die nicht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Lindner so weit geht, weil, wie gesagt, ich ja den Eindruck hatte und auch wusste, dass er diesen Finanzministerjob so gerne macht und so unbedingt wollte. Auch am Anfang ja, als Habeck noch Finanzminister werden sollte, war das ja sein großes Ziel, diesen Job zu haben und keinen anderen, dass ich nicht gedacht hätte, dass er die Regierung wirklich über die Klinge springen lässt. Und das heißt natürlich für mich umarbeiten. Also der 6. November war dann doch ein Tag, da war ich so mitten in den Vorbereitungen, wo ich dachte, ich glaube, die Show wird ein bisschen anders, als ich dachte. Und dann gibt es so einen kurzen Schockmoment, wo ich dann denke, ach du Scheiße, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber relativ schnell danach denke ich, geil, jetzt kommt was Neues, neues Material, das ist doch meine Stunde.
Was sagt uns das eigentlich? Das finde ich eine interessante Beobachtung, die neulich mir jemand gesagt hat, der auch so im Politikkabarett, Politik-Satire unterwegs ist, sagt, es ist schon interessant, dass Olaf Scholz und Christian Lindner eigentlich von niemandem parodiert werden können. Du hast es mit Olaf Scholz mal versucht, aber...
Aber Christian Lindner, wenn ich unterbrechen darf, habe ich sehr häufig, und ich sage Ihnen, Herr Haider, es stimmt nicht. Es stimmt nicht, okay, was Sie sagen, dass ich mich nicht parodiert hätte. Ich kann das nicht. Sie zwingen mich, alles zu brechen, nur nicht meinen Arm.
Ich muss sehr lachen. Ich hatte neulich in diesem Podcast Karl Lauterbach.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil hier hat er also wirklich in diesem Studio auch, also
da, wo du sitzt.
Nein.
Und das ist ja, dann sitzt du da und du denkst die ganze Zeit, boah, keiner parodiert ihn besser als er selber.
Nein, das also stimmt nicht. Also er hat also mir also eins bestätigt. Ich bin noch drüber, aber ganz knapp. Also aber wir sind vielleicht einem Niveau.
Ja. Aber okay, aber nehmen wir mal mit Lindner. Aber sagt das irgendwas, dass man Olaf, das wirst du nämlich jetzt nicht nach, es gibt niemanden, der Olaf Scholz ernsthaft so nachmachen kann, dass man denkt, das ist Olaf Scholz. Ich weiß, du wirst es jetzt gleich wieder versuchen wahrscheinlich.
Nein. Wenn du mich schon so fragst, wenn du mich schon so von der Seite angehst, versuche ich erst gar nichts.
Aber sag mal, sagt das was darüber? Sagt das was über die, auch über das Sprechen, dass man das Gefühl hat, man findet, also andersrum, wenn die Menschen, die man gut nachmachen kann, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, sehr, sehr einfach nachzumachen. Heißt auch irgendwie, man hat eine besondere, eine andere emotionale Bindung an diese Menschen. Die haben eine Persönlichkeit. Da ist irgendwas,
genau,
was man imitieren kann. Und das ist halt, fehlt halt bei Scholz gänzlich.
Ja, da ist Reibung. Da ist irgendeine Form von Reibung. Genau. Und die war schon bei Angela Merkel nicht besonders groß, wie man jetzt anhand ihrer Memoiren wieder merkt. Aber es war was da. Und bei Scholz ist einfach gar nichts da. Also ich zeige in meiner Schluss-Jetzt-Jahresrückblicks-Show immer wieder kurze Ausschnitte von ihm, wo ich gar nichts mehr kommentiere. Mhm. Weil er steht im Hochwasser in Bayern und sagt, es sei jetzt das vierte Mal dieses Jahr, dass er rausfährt und das sei doch ein Zeichen, das, was los ist, sagt er, während den Leuten die Häuser davon schwimmen. Ach, ja. Er sagt, jetzt haben wir 75 Jahre Grundgesetz. Das ist doch mal ein richtig guter Grund zu feiern. Und ich muss das gar nicht mehr kommentieren. Also es ist für sich selbst ein Lacher. Aber es zeigt natürlich auch, dass da im Grunde ein vollkommen ambitionsloser Bundeskanzler ist, von dem ich gar nicht glaube, dass er so ambitionslos ist. Ich glaube, dass er große Ambitionen hat, aber dass er im völlig falschen Job war. Und zwar schon immer. Weil er absolut nicht in der Lage ist, jenseits des Aktenlesens, was ich sehr respektiere und was zum politischen Geschäft gehört, jenseits des Aktenlesens eine Stimme zu sein, die der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin einfach sein muss.
Das ist ja immer die große Frage, das ist auch so ein bisschen so meine Enttäuschung als jemand, der in diesem Podcast ja auch immer verteidigt hat, weil ich immer gedacht habe, es ist doch nicht verkehrt, wenn im Bundeskanzleramt jemand ist, der sich mit den Themen, um die es geht, auskennt. Und das würde ich nach wie vor behaupten, dass sich wahrscheinlich Olaf Scholz so gut mit politischen Themen, mit schwierigsten Sachverhalten auskennt, wie kaum ein anderer Politiker. Aber dass das am Ende dann nicht zählt, mehr oder weniger, und nicht zählen kann, weil auf der anderen Seite eben gar nichts ist. Das ist das Problem. Ne?
Genau. Und ich finde, da ist einfach zu wenig. Politik ist in einer gewissen Hinsicht ja auch Show. Und das meine ich ganz positiv. Das heißt, man kann diese Show ja entweder populistisch nutzen oder man kann diese Show auch nutzen, um den Leuten was zu erklären. Und wenn Scholz so tief in den Themen ist, warum dann so ein Quatsch wie Doppelwumms? Mhm. Warum dann Bazooka? Warum You Never Walk Alone?
Weil das Leute gesagt haben, sagt, du musst jetzt mal irgendwie auf den Punkt, du musst jetzt mal. Oh. Das war das Problem. Das sind ja die wenigen Male, wo er abgewichen ist von seiner Kommunikation.
Ja.
Und man merkte sofort, passt nicht zu dir, ist nicht
überhaupt
authentisch.
Überhaupt nicht. Genau. Aber alles andere war eben noch katastrophaler. Und diese Widersprüche, wieso will er auf der einen Seite plötzlich Friedenskanzler sein, auf der anderen Seite ist er sehr zögerlich, was Waffenlieferungen in die Ukraine angeht, dann ist Deutschland aber das Land, das am meisten Waffen liefert. Mhm. Das sind alles solche Widersprüche, wo ich sage, okay, die Gemengelage ist komplex, ich möchte nicht in seiner Situation stecken und in seiner Haut stecken. Aber dann stell dich doch bitte hin und erkläre den Leuten, was du da willst und sitz nicht so selbstgefällig da in deinem Kanzleramt und gucke auf alle runter und das Maß an Arroganz und Selbstgefälligkeit und Abgeschirmtheit von der Wirklichkeit, das er mittlerweile erreicht hat, ist ja dramatisch. Also man hat ja wirklich das Gefühl, der Typ ist in eine Parallelwelt abgeglitten. Ist er überhaupt noch da? Kriegt er das noch mit? Und dieses Maß an Arroganz, das ist, glaube ich, das, was die Leute ihm auch übel nehmen, auch zu Recht und weswegen er auch so unbeliebt ist. Und dann zählt eben nicht mehr, wie gut du in den Themen bist.
Und ich frage mich immer, ob es Arroganz ist oder ob es einfach nur dieses Gefühl ist, ich weiß es doch besser als die anderen, aber der Weg ist dann, das Ergebnis ist dasselbe. Ne?
Genau, aber das ist ja im Grunde Arroganz. Also ja. Zu glauben, ich stehe über allen und ich weiß alles besser, ist ja genau das. Das heißt, ich brauche niemanden mehr zum Dialog. Es ist mir ohnehin keiner gewachsen. Warum soll ich mit euch allen reden?
So ein bisschen war es, glaube ich, aber bei Angela Merkel auch. Mir fällt gerade ein, irgendwie, was so, er kann ja auch anders. Mir fällt eine Szene ein. Ich war mal in Berlin mit ihm zusammen auf einer Veranstaltung. Und dann standen wir vor dem Rednerpult, er links, ich rechts, die Reden waren zu Ende und dann kam er auf mich zu und dann sagte er, und da habe ich auch gedacht, oh, weißt du, was er dann sagt? Na? Und dann stehst du da und denkst, wie na? Also das ist das Begriff, also deswegen denke ich, na? Na? Und dann denkst du so, ja na was? Na wie? Also dann stehst du da und bist ja so, wie kriegst du das Gespräch? Also was ich damit sagen wollte, ist natürlich, dass du so dieses so Smalltalk auf Leute zugehen, Leute einbinden. Aber zu seiner Verteilung, da habe ich gedacht, was sag ich jetzt? Sag ich, wissen Sie, was witzig wäre, Herr Bundeskanzler, wenn Sie sich die nächsten 15 Minuten nur mit mir unterhalten würden. Was ich dann da in Berlin in diesem Kreis alle sagen, um Gottes Willen, was ist das für ein Typ, mit dem sich der Scholz die ganze Zeit unterhält? Und dann grinst er mich an und sagt, das ist witzig, das machen wir. Also so kann er auch sein, aber es sind wahrscheinlich so rare Momente. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, das Verhältnis Lindner-Scholz. Wo ist das kaputt gegangen? Denn es hat mich neulich einer drauf gebracht, dachte, erinnert dich daran, der war auf der Hochzeit von Christian Lindner. Und wer hat dort eine hochemotionale und damit auch die wichtigste Rede gehalten, qua Amt? Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz. Also, ne, alle sprachen über Friedrich Merz, der mit dem Privatflieger hingekommen ist, aber Scholz hat die Rede bei der Hochzeit von Christian Lindner. Das heißt, da muss ja sozusagen das Verhältnis der beiden schon nahe am Höhepunkt gewesen sein. Woran ist es am Ende dann aus deiner Sicht, woran ist das gescheitert?
Also zunächst muss man sagen, dass auch meine Erinnerung die ist, zu Beginn dieser Koalition war es eigentlich so, dass SPD und FDP sehr nah beieinander waren.
Genau.
Lange Zeit wirkte es so, als seien die Grünen die Außenseiter. Und das hat auch Scholz wesentlich mitgestaltet. Die Grünen waren die, die die Probleme hatten mit ihren Jugendverbänden, dann mit der Kohleverlängerung und so weiter, Kohleförderung. Also all diese Themen, diese ganzen Habeck-Themen, das haben beide Parteien, SPD und FDP, schön die Grünen zugeschanzt, sodass die diese das sind die Verzichtsthemen, das sind die Verbieter, was hier natürlich so nie waren. Aber diesen Eindruck haben SPD und FDP sehr befördert, auch Scholz und Lindner. Und irgendwann drehte sich das und ich meine, es kam mit dieser Schuldenbremsendebatte und mit der Tatsache, dass es, obwohl SPD und FDP, also Lindner und Scholz, sehr nah beieinander standen, es tatsächlich so war, dass die FDP in den Umfragen immer weiter nach unten ging. Von diesen, was waren es, 10% bei der Bundestagswahl?
Genau, etwas über 10%,
das 11%, war ja
glaube ich, genau, ja.
Und dann sahen die natürlich, ihnen schwimmen die Fälle davon. Bei der SPD ja auch ein bisschen, aber nicht so dramatisch, nicht so existenzbedrohend. Und bei den Grünen blieb eh alles gleich, weil die haben halt nur mal ihre Stammwähler und die sind da und das ist mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Mhm. Aber das heißt, ab dem Moment muss Christian Lindner nervös geworden sein und hat versucht, einen Weg zu finden, in dieser Regierung stattzufinden, seine Rolle zu spielen. Und dann schienen sich die Mehrheiten zu verlagern. Dann haben sich irgendwie Scholz und Habeck so zusammengetan. Das wirkte eher wie eine Allianz nach außen. Mhm. Und dann war Lindner der Außenseiter und versuchte über diese Schuldenbremse irgendwie das Ding rumzureißen und seiner Klientel zu zeigen, hey, wir sind hier die Stimme der Vernunft. Wir sind die Letzten, auf die ihr euch verlassen könnt. Und das hat augenscheinlich nicht funktioniert. Und das gepaart mit einer gewissen Selbstüberschätzung hat ihn dann dahin geführt, wo er heute ist. Aber ich würde sagen, diese Haushaltsdebatten, wahrscheinlich die Haushaltsdebatte vor gut einem Jahr,
dieser Bundesverfassungsgerichtsurteil, das Geld war plötzlich nicht mehr da.
Dieser Versuch von Scholz, das einfach mal umzuleiten, von Corona-Hilfen rüber dann ist das schon in trockenen Tüchern. Als das Verfassungsgericht da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das muss in meinen Augen, aber das ist nur eine Mutmaßung, der Bruch gewesen sein, als Lindner gesagt hat, alles klar, ich büße hier für deine Ideen und am Ende kriegen wir keinen Haushalt zustande. Und ich glaube, plus die Umfragewerte und ab dem Moment muss da ein Shift gewesen sein.
Das kann man, glaube ich, das ist, glaube ich, klar, dass dieser Moment, das Urteil, das war die Wende, weil damit auch sozusagen das Geld weg war, was die ganzen Unterschiede überdeckt hat. Du hast gerade gesagt, Selbstüberschätzung, das ist interessant, das besprechen wir in diesem Podcast auch schon seit jetzt 1, 2, 3 Wochen. Wenn man jetzt mit Olaf Scholz oder seinen Vertrauten spricht, dann sagen die, naja, irgendwie macht euch mal keine Illusion. Es wird genauso werden wie 21. Kurz vor der Wahl werden die Leute merken, ah, der Scholz ist eigentlich doch ein guter, der hat das schon mal gemacht und der kann das. Und der Merz hat das ja noch nie gemacht. Dann wird immer aufgezählt. Der war nicht mal Landrat, der war nicht mal Bürgermeister, der war nicht Minister, der war kein Ministerpräsident und so. Und das werden die Leute merken. Dann stehen sie in der Wahlkabine und merken dazu noch, und irgendwie ist es auch ein unangenehmer Mensch. Und dann wählen sie doch den Scholz und der Scholz wiederholt das Wunder von 21 und dann sagt man, wow, irgendwie dieses Selbstbewusstsein hätte ich auch gern. Wo kommt das her? Hast du da irgendeine Erklärung? Hängt es nur daran? Und dann sagt natürlich, wenn du sagst, das ist doch Quatsch, wenn du dann zu Wolfgang Schmidt oder auf Scholz sagen würdest, das ist doch Quatsch, dann sagen die natürlich sofort, das habt ihr alle 2021 auch gesagt.
Ja, aber der Punkt ist, 2021 ist nicht jetzt. 2021 ist nicht Frühjahr 2025. Damals kamen wir aus 16 Jahren Merkel und Merkel wurde über weite Strecken hinterher geweint. Mhm. Und dieses Ziel von Scholz, irgendwann werden die Leute merken, dass sie eine wie Merkel wiederhaben wollen. Das kann ich auch als Mann. Mhm. Das konnte er so erreichen. Plus zwei andere Kandidaten, die versagt haben. Baerbock auf ihre Weise, Laschet auf seine Weise, die es geschafft haben, wie auch immer auf ein mediales Verliererticket zu kommen. Es blieb nur eher übrig. Jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Wir haben 4 Jahre Olaf Scholz erlebt. Wir haben ihn als schwachen Kanzler einer schwachen Koalition erlebt, die ihm aus den Händen geglitten ist. Wir haben ihn als einen Kanzler erlebt, der den Aufbruch und das Erstarken der Rechtsextremisten nicht verhindern konnte, der all dem nichts entgegenzusetzen hatte, der sich zurückzieht, von dem man nicht weiß, was man eigentlich an ihm hat, der bis heute nicht bereit ist, den Cum-Ex-Skandal aufzuklären, der sich zurückzieht in irgendwelche Erinnerungslücken, der selbstgefällig ist. Das ist eine ganz andere Situation, weil jetzt haben wir die Erfahrung mit ihm. Und daneben ist jetzt kein Armin Laschet, sondern zwar ein Kandidat, der auch nicht besonders beliebt ist bei der CDU, aber der etwas verkörpert, was sich viele heute wünschen, und das ist Entschlossenheit. Mhm. Eine konservative Entschlossenheit. Der bewahrt etwas und der strahlt aus, ich nehme es auch mit Trump auf. Ne? Also das sind ja jetzt die Herausforderungen, die man sieht. Wie redet der mit Putin, wie redet der mit Trump? So, und von Scholz sehen wir, er ruft Putin an und sagt, ich habe mit Putin telefoniert, und was macht Putin? Wirft Mittelstreckenraketen. Mhm. Man sieht also, welche unglaubliche Autorität dieser wahnsinnige Kanzler hat. Ne? Also das Spiel geht, glaube ich, ein zweites Mal nicht auf.
Da bin ich mit dir irgendwie einer Meinung. Andererseits ist es wahrscheinlich so, was soll man, wenn man jetzt nochmal antritt, auch sonst sagen? Man kann nicht sagen, ja, ich versuche nochmal 2-3 Prozentpunkte ranzukriegen. Wahrscheinlich muss man dann so tun, als ob man gewinnt. Und ich glaube, er wird dann wenigstens eins sein, ein sehr guter Verlierer. Du hast jetzt Friedrich Merz schon angesprochen. Friedrich Merz, auch jemand in der Tradition von Kohl, Schröder, Merkel, sensationell, einfach nachzumachen, Friedrich Merz.
Hervorragend, Herr Heider, hervorragend. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auf diese Jahre, meine Damen und Herren.
Aber trotzdem, die Vorstellung, irgendwie ist es eine komische Vorstellung, dass Friedrich Merz so in 3-4 Monaten Kanzler ist oder in 5 vielleicht, weiß ich nicht. Oder ist es, oder macht es mit dir nichts?
Ich sag's mit Robert Habeck. Es fühlt sich nicht richtig an. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und ich meine, wir sitzen hier am Küchentisch, Lars. Was soll ich sonst sagen, oder?
Es fühlt
sich nicht richtig an, Lars.
Aber dieses Küchentischding, da habe ich auch wieder gedacht, oh nee, Leute, das hat die Ricarda Lang. Seit Ricarda Lang nicht mehr Grünen-Vorsitzende ist, da sagt die genau die richtigen Sachen.
Absolut.
So, und dann denkst du irgendwie so, das mit dem Küchentisch, das ist halt wieder komplett Blase, oder?
Ja.
Das ist komplett Blase. Ich habe gesagt, ja klar, in Hamburger, in Eimsbüttel, im Schanzenviertel, da sitzt man am Küchentisch und so. Aber der normale Mensch trifft sich, man sitzt dann doch noch im Wohnzimmer lieber zusammen, in der guten Stube.
Ja, oder im Hobbykeller, genau. Oder keine Ahnung, oder unten im Keller, wo man die Kinder großzieht heimlich und so. Also das ist ja letztlich, ich glaube, da steckt in jedem von uns mehr Josef Fritzl als Robert Habeck. Ne? Also das ist, glaube ich, die Realität.
Aber nochmal, Friedrich Merz, mir sagte neulich einer, naja, vielleicht die Zeiten sind unangenehm, vielleicht ist es jetzt auch Zeit für einen unangenehmen Kanzler. Das fand ich logisch.
Ja.
Aber irgendwie, das kann ja nicht, das ist jetzt nichts Beruhigendes, finde ich.
Nein, also Angela Merkel hat es ja in der ihr eigenen wunderbaren, ironischen Art jetzt mehrfach betont. Also ein Mann, der so lange danach strebt, Macht haben zu wollen, der soll sie dann vielleicht auch mal haben, hat sie ja sinngemäß gesagt. Oder?
Ich gönne es ihm.
Ja.
Und das klang für mich gar nicht nett gemeint.
Nein. Das ist ja das Schönste an diesem Interviewmarathon gerade. Also das, was ich so liebe, ist überhaupt nicht das, was sie sagt, sondern das zwischen den Zeilen zu hören, was sie nicht sagt. Diese permanenten Spitzen. Also es ist für mich ein Pointenfeuerwerk, wenn man nur auf das Nichtgesagte hört. Also jemand, der so lange Bundeskanzler werden will und so lange und durchhält, immer wieder gegen alle Widerstände, hat sie ja gesagt, der muss ja wohl über irgendwelche Eigenschaften verfügen. Nennt aber keine einzige Eigenschaft, was ja denn die größte Ohrfeige ist.
Ja.
Also das finde ich wunderbar. So, und ich hatte aber neulich eine ähnliche These und mich befremdet das auch, dass jetzt Bundeskanzler Merz das Wort ist, was mir 4 Jahre über die Lippen gehen muss. Aber ich hatte ein bisschen die These, vielleicht ist er auch genau der Richtige im richtigen Moment, weil er ist ja, sagen wir es mal vorsichtig, er ist einem Donald Trump habituell näher als Olaf Scholz. So. Viele in der Vergangenheit haben nicht unbedingt nur einen guten Eindruck von Deutschland bei Trump hinterlassen, aus guten Gründen. Da ist aber viel kaputt. So, Amerika neue Regierung, Deutschland neue Regierung. Und ich sag mal, Trump, der über alle Grenzen geht, aber Merz, der gewisse Trumpismen bedienen kann, wenn er es will, ohne dass er ein deutscher Trump ist. Das will ich definitiv nicht sagen. Aber wir kennen seine Populismen. So, wenn so ein Typ, der mal rein psychologisch den US-Präsidenten vielleicht besser versteht, weil er ihm ähnlicher ist, beziehungsweise auch entsprechend besser beikommen kann, weil er aber ganz klar im demokratischen Spektrum verortet ist, dann ist das vielleicht am Ende der falsche Mann, aus meiner Sicht, aber zur richtigen Zeit. Und vielleicht.
Das ist schön. Das kann ich das zitieren. Der falsche Mann zur richtigen Zeit.
Ja.
Das ist großartig.
Oder?
Ja.
Wunderbar. Ich wollte heute in diesem Podcast in den Rang kommen, dass du zum nächsten Gast nächste Woche, ich glaube, es ist Christian Lindner, sagst, letzte Woche war hier auch ein Kabarettist, lieber Herr Lindner.
Und ich kann sagen, letzte Woche gesagt, war der Schröder hier. Wiederkehrt Schröder. Das muss ja nicht wieder. Aber das ist der falsche Mann zur richtigen Zeit. Und ich glaube tatsächlich, du hast recht, da ist was. Also wir sind da auch einig. Ich gehe davon aus, dass Friedrich Merz, wir beide gehen davon aus, Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler wird. Die Frage ist nur mit wem. Und dann stellt sich die Frage, ob Christoph Schwennicke, lieber Kolumnistenkollege, früher bei Süddeutsche Spiegel in der Zwischenzeit bei T-Online, recht hat mit seiner These und sagt, mit den Grünen war es das. Die Grünen haben die Zukunft hinter sich, weil, das ist eine gute These, finde ich, die Frage ist, ob das stimmt, weil eben anders als vor 4 Jahren junge Menschen nicht mehr die Grünen wählen automatisch oder die FDP, sondern tendenziell eher die AfD und zwar nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern. Ist das so? Sind die Grünen tatsächlich, also gibt es für die Grünen jetzt auch eine Zeitenwende?
Das kann schon sein, ja. Aber ich weiß nicht, ob es das war. Also ich würde sagen, Habeck hat definitiv das Momentum verpasst und das wäre 2021 gewesen. So. Und da kann man jetzt auch mal ganz offen so einen Boomer-Spruch bringen wie, das kommt davon, wenn man der falschen Frau im falschen Moment den Vortritt lässt. Ne? Und um das wieder auszugleichen, sage ich, auf der anderen Seite, Giorgia Meloni, Alice Weidel, Marine Le Pen, wenn wir dafür den Feminismus hinter uns haben, hätten wir es uns auch sparen können. Ne? Sage ich nur zum Ausgleich, ja, damit es nicht so boomerig wirkt. So. Und ich denke, dass Habeck jetzt auch durch diese Regierungsjahre zu viel, wenn ich so ein ESO wäre, würde ich sagen, zu viel an negativen Karma-Punkten gesammelt hat. Aber das halt nach. Und das wird ihm nachgetragen, ob das richtig ist oder nicht und ob das angemessen ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber er wird nicht den Durchlauf haben, den er vor 4 Jahren hätte haben können. Und dass die Grünen, das ist nicht das Aus der Grünen. Ich glaube, die Grünen werden wiederkommen, aber der Peak war vor 4 Jahren. Mhm. Jetzt wird's wieder eher eine Delle geben. Das spricht für mich eher für eine große Koalition, aber nobody knows. Ich halte eine GroKo auch für wahrscheinlicher, weil Merz alles tun wird, um die Situation zu befrieden und mit der SPD zusammen jetzt wieder in ruhige Fahrwasser zu kommen nach den 4 Jahren. Und er wird den Teufel tun, mit einer Partei zusammenzuarbeiten, die in den vergangenen Jahren regiert hat. Aber wer weiß, wenn Scholz so schlecht abschneidet, wie ich momentan denke, dass er es tun wird, und Söder sich plötzlich dreht und weiß, er kriegt ein geiles Ministeramt bei Merz, aber Merz will es lieber mit den Grünen machen, weil er sich mit Habeck offensichtlich gut versteht, dann kann ich mir vorstellen, dass auch Söder kippt und sagt, okay, wenn ich hier ein geiles Amt kriege, dann warum nicht? Und dann kann Habeck ganz von vorne anfangen und kann in den nächsten 4 Jahren die Grünen wieder in ganz andere Sphären heben, ganz abgesehen davon, dass wir nicht wissen, wie viele Hochwasser es noch geben wird, wie sich die Situation mit dem Klima entwickelt. Da kann so viel passieren und plötzlich sind die Grünen wieder und Achtung, Wortspiel, oben auf der Welle.
Und ich denke gerade daran, das war interessant, als die Regierung begann, sagte Olaf Scholz damals, das ist jetzt sozusagen der Beginn einer längeren Ära Scholz, mit der Begründung, ich hatte vor 2021 das Problem, dass mich die meisten Leute ja gar nicht richtig kannten. Und jetzt lernen sie mich kennen und wenn sie mich dann kennengelernt haben, werden sie es verstehen. Und da war natürlich, wenn sie es verstehen, dass es auf Kompetenz, dass ich mich auskenne, dass ich weiß, was ich tue. Und das Lustige ist, es ist genau das Gegenteil eingetreten. Also Scholz könnte nicht wie Merkel mit "Sie kennen mich" plakatieren. Das wäre sozusagen, das wäre fast schon ironisch.
Ja. Naja, Scholz hat es ja schon geschafft, Katharina Barley mit in den Abgrund zu reißen, indem er sich wie Wallace und Gromit mit ihr auf dem Plakat hat zeigen lassen. Ne? Und Woidke hat gewonnen, indem Scholz nicht einmal in seinem Wahlkampf vorkam. Also daran sieht man, dass der Typ wirklich auf ganzer Linie einfach nicht vermittelbar ist. Also eigentlich müsste die SPD nach einer Wahlkampfstrategie sorgen, in der Scholz einfach gar nicht vorkommt. Also er ist da, ohne da zu sein. Das hat er in den letzten Jahren schon gut gemacht. Aber das müsste jetzt aber noch konsequenter, man müsste ihn noch konsequenter verstecken. Das wäre eigentlich das Ziel. So.
Es gab ja so eine schöne Karikatur neulich mit so SPD-Wahlplakat und dann stand drum, wählt die Partei, in der auch und dann ganz groß Boris Pistorius Mitglied ist und ganz klein SPD und dann noch ganz klein Olaf Scholz.
Ja.
So ein bisschen ist es so. Hast du verstanden, dass der Pistorius von sich aus gesagt hat, ich mach das nicht? Ich ehrlich gesagt, habe so ein bisschen verstanden, weil ich dachte, hey, gehört sie auch nicht. Der amtierende Kanzler, und was macht es mit einer Partei, die ihren Kanzler, ihrem Kanzler einen Kanzlerkandidaten entgegengestellt. Der Kanzler muss dann aber noch 3 Monate weiter. Das wäre ja auch nicht aufgegangen, oder? Insofern war das schon vernünftig, auch aus Sicht von Pistorius, das so zu machen, wie er es gemacht hat. Oh, du siehst anders aus.
Ja, also ich fand alles wirklich ganz mies an dieser Nummer. Und ich hatte wieder das Gefühl, die SPD ist einfach die asozialste Partei unter allen, vor allem nach innen. Mhm. Also wie die mit ihren eigenen Leuten verfährt. Also ich hätte es groß gefunden, wenn Scholz gesagt hätte, Freunde, das war's, ich ziehe mich zurück, macht, was ihr wollt. Mhm. Ich regiere zu Ende, aber das war's. Ich trete nicht wieder an, ich habe alles gegeben. Das wäre ein Abschied gewesen, der hätte noch Größe gehabt. So, den Eintrag ins Geschichtsbuch hat er sich mit diesem Ausfade-Modus jetzt im Grunde selber zugemacht. Das ist ein bisschen wie Harald Schmidt, der einfach nicht aufhören konnte und am Schluss bei Sky gesendet hat. Und 3/4 des Publikums war abgehängt, weil nicht mehr Leute Karten gekauft haben auf 150 Plätzen. Und da saßen noch 40 Nasen. So, aber Harald hat weiter gesendet. Und so ist Scholz ein bisschen. Ne? Also so ein bisschen wie Columbo, guckt immer noch mal durch die Tür und sagt, ich habe noch was vergessen, ich bleib immer noch da, bis alle sagen, bitte geh jetzt. Mhm. Und das heißt, einfach zu gehen wäre cool gewesen, hat er nicht gemacht. So, der Fehler der SPD war, diese ganzen Debatten überhaupt hochkochen zu lassen, sie tagelang laufen zu lassen, den armen Scholz in Rio de Janeiro verrecken zu lassen beim G20-Gipfel, während alle schon dachten, jetzt killen sie ihn. Natürlich konnten sie es in dem Moment nicht mehr, aber dann hätten sie das Ding sofort beenden müssen und Pistorius hätte auch nicht eine Woche später rausgehen müssen, sondern sofort sagen müssen, Freunde, was wollt ihr eigentlich? Genau. Ich bin nicht dabei. Aber solange du Sätze sagst wie, ja, alles ist möglich, aber ich werde nicht Papst, solange bedienst du ja das Narrativ, er könnte aber bereit sein. Und ehrlich gesagt, den Flirt ist er eingegangen. Und damit sind am Ende alle beschädigt. Und dann gibt er da so eine Pressekonferenz und nimmt so ein Video auf in der SPD-Parteizentrale. Das ist meine souveräne Entscheidung, dass ich wollte es ja nie. Ich wollte auch die Gerüchte nicht. Und es wirkte so, als hätte Saskia Esken daneben gestanden und gesagt, wenn du es jetzt nicht sagst, dass du nicht willst, dann gibt es 3 Wochen kein Fernsehen abends. Boris, hast du mich verstanden? Also, und damit sind halt alle beschädigt.
Kannst du Lars Klingbeil auch nachmachen? Lars Klingbeil ist ganz schwierig.
Ja, das ist so ein bisschen so Scholzi, ne?
Oh, gut. Versuch nochmal. Komm, ich gebe dir eine zweite Chance mit Olaf Scholz.
Das ist jetzt wirklich so, das ist, du ziehst mich wie so ein Stier am Nasenring durch die Manege.
Nein, ich meine, bisher muss man sagen, ich habe ja richtig sogar gelacht. Bei was? Bei all deinen Sachen, die du auch Saskia Esken und so, aber ich bin Scholz, wenn du
ich versuch's noch einmal.
Okay, das machen wir. Ich mach die Augen zu und stell mir vor, wie er vor mir sitzt. Vor
ja,
mir
ich versuche es im Wissen, dass ich es nicht können werde. Wie findest du das?
Ich bin ganz
Losing the Parody. Okay, pass auf. Ich habe immer gewusst, Deutschland braucht mich. Deutschland erwartet mich. Ich bin gekommen, um zu bleiben.
Ja, und es ist tatsächlich natürlich so, es ist so eine Mischung aus Olaf Scholz, Peer Steinbrück und Helmut Schmidt. Aber wahrscheinlich geht das nicht.
Das ist es doch auch.
Ein bisschen ist es auch.
Ja.
Nee, aber weißt du, was ist?
Für Steinbrück fehlt ihm die Entschlossenheit und der Sinn für die Pointe. Heide! Sind Sie eigentlich Jörg oder Lars? Das sind die Fragen. Das würde Steinbrück sagen.
Ja, aber das ist interessant. Irgendwie, weißt du, was das Problem ist? Es ist noch zu viel Leben drin, einfach. Du kriegst das Leben letztendlich nicht raus. Dieses Gefühl, der schöne Satz, mein Lieblingssatz irgendwie, Olaf Scholz, er braucht keine Hobbys, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt. Und das ist, glaube ich, so. Sag mal, was mir auffällt, ist, Sarah Wagenknecht, ist die noch politisch aktiv? Irgendwie geht die gerade so ein bisschen unter, ne?
Ja.
Ich habe so ein bisschen Sorge, dass Sarah Wagenknecht,
ja,
kannst du sagen,
es kommen 2 Koalitionen zustande, ja, ohne dass sie zerstört hat.
Kannst du Sarah Wagenknecht nachmachen?
Ja, das beanspruche ich für mich, ja.
Ja?
Stell mir doch mal eine Frage.
Frau Wagenknecht, ist es für
Lassen Sie mich noch einmal erklären, Wladimir Putin hat aus anderen Gründen das getan, was er tun musste.
Du musst mich unterbrechen. Du musst mich jetzt regelmäßig versuchen, dazwischen, okay. Dazwischen zu kommen, sonst funktioniert es nicht.
Das war aber gar nicht meine Frage.
Herr Heider, Wladimir Putin hat am 24. Februar 2022 die Ukraine nicht angegriffen.
Es ging alleine.
Herr Haider, es ging alleine um die Rolle der USA und die Militärbasen. Und wenn diese Militärbasen nicht gewesen wären, dann hätte er das auch nicht getan. Außerdem stand Karl Lauterbach neben ihm und wollte ihn impfen. Und Wladimir Putin wollte eben nicht geimpft sein, Herr Haider. Da können Sie machen, was Sie wollen. Aber ich rede so lange weiter, bis ich das, was ich auswendig gelernt habe, ohne Einatmen zu Ende gesagt habe.
Das muss man tatsächlich sagen, das ist mir neulich wieder aufgefallen bei Markus Lanz, wer das auch super gut kann, auf so eine ganz ruhige Weise ist Hubertus Heil, ne? Der hat den Lanz ja so ab. Guckst du viel Lanz und so, um diese Leute.
Müssen wir wirklich diese Frage beantworten? Oh, natürlich. Pflichtprogramm. Ich mag es sehr. Auch weil er auch mal gerne mal sagt, was er gut findet und was nicht.
Es ist so schlimm, dass er sagt ja, aber jedes Mal sagt er ein sehr lesenswertes Buch. Ich freue mich sehr. Ich finde toll, wenn man dann da ist. Ich war ja nur ein einziges Mal als Gast da. Man ist dann immer einer der intimsten Kenner der Politik-Szene. Egal, wer da sitzt.
Deswegen war ich noch nie da.
Du bist einer der intimsten Kenner und einer der größten Kenner der. Aber tatsächlich ist irgendwie das Gefühl, das könnte. Mein Gefühl ist, dass für das Bündnis Wahrer Wagenknecht, das könnte so ein bisschen zerrieben werden. Das könnte so ein bisschen untergehen in dieser Fokussierung auf Scholz-Merz, ne? So, dass sozusagen, das könnte sein. Und es könnte sogar dazu führen, glaube ich, dass die CDU mit Merz vielleicht tatsächlich sich in Richtung 40% entwickelt.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird so um die 30, 33, 34 bleiben. Ja. Die einzige Frage ist, wie viele Reden hält Merz ohne Manuskript? Ja, und
aber zuletzt ist ihm kaum was durchgerutscht, ne?
Das ist der Punkt. Jede Rede ohne Manuskript minus 2%. Und jede Rede mit Manuskript halten vielleicht bisschen plus 0,5. Aber es passiert ihm nichts mehr. Das stimmt. In letzter Zeit passiert ihm nichts mehr. Keine Paschas, keine Zahnärzte, keine Migranten bei Zahnärzten, keine Zahnärzte bei Paschas, nichts mehr dergleichen. Und ich würde sagen, da ist er erstaunlich lernfähig. Also er ist nicht so eine Loose Cannon wie andere, die einfach sich permanent selber von der Leine lassen, sondern selbst in so Situationen, wo es sich jetzt angeboten hätte, Terroranschläge, Mannheim, Solingen und so, war er relativ moderat. Und das zeigt, dass er offenbar beraten ist und dass er auf die Leute hört, die ihn beraten, weil er weiß, es sind jetzt 3 Monate und wenn er sich da am Riemen reißt, dann kann es was werden. Wenn er es nicht tut, wird's nix.
Ja, er muss es so machen, wie Scholz es vor 4 Jahren gemacht hat. Da weckte Scholz ja in den Triellen schon so, als sei er der Kanzler. Er muss sich ja gar nicht anstrengen. Er kann ja immer nur auf den Scholz zeigen und sagen, guck mal, sie haben es nicht gekonnt und so. Eben. Auch mit der Argumentation, da hat die CDU schon recht, wenn man sagt, irgendwie wenn die SPD immer sagt, naja, der Merz, der hat ja überhaupt keine Vorerfahrung gehabt. Dann kann man ja sagen, naja, der Scholz hatte alles. Der hatte wie eine Ausbildung zum Bundeskanzler. Er war Bürgermeister, er war Bundestagsordner, Generalsekretär, Minister, Vizekanzler. Genutzt hat es am Ende auch nichts.
Richtig, genau. Und man kann, Merz kann für seine Klientel ausspielen. Auch da wieder eine kleine vorsichtige Parallele zu Trump. Ich komme von draußen. Ich bin ein bisschen auch Anti-Establishment. Ich habe die Parteien alle verlassen. Ich war im großen Management, ich war in der großen Welt. Ich habe was gesehen. Ich bin nicht nur Parteikader. Und Scholz hat die Chance, einen auf Mitleid zu machen. Also wenn ich sein Berater wäre, ich würde ihm das raten. Weil ich stelle fest, wenn ich mich lustig mache über Scholz, bei Instagram oder so, wenn ich Reels mache und negativ über Scholz rede, gibt es erstaunlich viele Leute, die dann in die Kommentare schreiben, lassen Sie doch den armen Mann in Ruhe.
Ah, okay.
Und wo sind Sie denn jetzt? Ja. Wollen Sie etwa den neoliberalen Merz? Ich dachte, Sie sind auf der richtigen Seite und so. Und daraus würde ich die Beratungsstrategie ableiten, komplett auf Mitleid setzen und das überzeugender spielen, was Lindner versucht hat zu spielen, aber ohne die Krokodilstränen. Nämlich, ich wollte alles zusammenhalten, aber ich wurde so betrogen vom Christian, aber bitte gebt mir noch mal eine Chance. Vielleicht würde das funktionieren.
Giltst du als Satiriker und als jemand, der viel mit Peer Steinbrück zusammengemacht hat, automatisch als Linker? Ist man als Satiriker immer noch automatisch ein Linker?
Im Klischee ja. Also
und in Wirklichkeit?
Ist das bei mir, bin ich absolut nicht festgelegt. Ich bin erstens mal, sagen wir mal, im Herzen politisch wirklich heimatlos. Also das habe ich früher.
Ich kann für mich sagen, ich habe glaube ich fast, also jetzt mal, wir reden jetzt immer nicht über die AfD oder so, aber ich habe glaube ich fast schon mal alles einmal gewählt in irgendwelchen Zusammenhängen. Könntest du das für dich aus? Also CDU, FDP, SPD, Grüne habe ich alles schon mal gewählt.
Nicht alles. Okay, krass. Einiges, aber nicht alles. Aber ich merke, dass es natürlich schnell solche Zuschreibungen gibt. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich eben auch so viel mich über Grüne und Linke lustig mache. Also jenseits jetzt der Parteien. Ne? Es gibt ja auch ein Milieu, über das man sich lustig machen kann, was ja viel spannender ist. Ne? Weil natürlich lebe ich in Berlin in einem Milieu, das im weitesten Sinne liberal bis linksliberal ist. Ne? Ob ich da selber immer dazugehöre oder nicht, ist gar nicht so die Frage. Aber natürlich ist die Beobachtung dieses Milieus und das das den Leuten zu erzählen, was natürlich jeder kennt, auch wenn er in Tübingen, Heidelberg oder in Butzbach wohnt, weil es eine bestimmte Attitüde ist, das macht sehr viel Spaß. Und da mache ich mich mittlerweile wirklich fast mehr über dieses Milieu lustig als über AfD. AfD ist natürlich wichtig, aber sagen wir mal, den Moralüberschuss der eigenen aus der Nähe zu beobachtenden Truppe deutlich zu machen, macht punktuell fast mehr Spaß als das andere. Das andere ist ein bisschen Pflichtübung, das ist Kür.
Wie hat das Milieu damals reagiert? Du machst ja manchmal auch so Sachen, wo alle sagen, was hat er gemacht?
Ja.
Julian Reichelt, wie hat das Milieu damals, also wir haben da deine Blase, deine Leute reagiert als du. Musst du erzählen, du hast einfach dich so ein Gespräch mit Julian Reichelt getroffen, wo man dachte, das hat er nicht gemacht.
Genau. Warum macht er das? Der hatte mich eingeladen und dann habe ich irgendwann, als ich Zeit hatte, gesagt, ich gehe da hin, weil ich das tatsächlich spannend fand und habe mir überlegt, was will ich da? Und wie will ich da mit ihm reden? Und ich habe bewusst kein Vorgespräch geführt, das wurde auch nicht angeboten, weil ich das auch nicht wollte. Also das normalerweise ist, das muss man jetzt erklären, normalerweise ist das üblich, dass es Vorgespräche gibt, mindestens bei im weitesten Sinne Fernsehsendungen, das ist jetzt eine YouTube-Sendung, aber es ist ja wie eine Fernsehsendung aufgezogen. So, und das ist sicher auch bei ihm normal, aber das wollte ich gar nicht, weil mir das so bedürftig vorgekommen wäre. Ich wollte mich einfach darauf einlassen, dann ging das auch erstaunlich lang, über eine Stunde, und ich hatte mir einige Punkte rausgesucht, mit denen ich ihn konfrontieren will, die für mich einfach weit über die Grenze dessen gingen, was ich gut und richtig finde, auch seinen Finanzier, seinen Milliardär da anzusprechen und so weiter. So, und ich habe darauf ehrlich gesagt ziemlich viele positive Reaktionen bekommen, weil ich mich auch nicht einordnen lasse. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, ich war bei den Querdenkern, ich habe Martin Sellner aus Österreich, den Rechtsextremisten, für mein Buch 5 Jahre begleitet, ich war bei Reichelt. Bei mir ist das klar, mit welcher Haltung ich da hingehe, und das ist ein Teil meines Programms. Und eine der ersten Fragen, die mir Reichelt gestellt hat, war, wie wird denn ihr Milieu reagieren, wenn es mitkriegt, dass sie hier waren? Und dann habe ich gesagt, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal, weil ich bin Künstler geworden, um eine Freiheit zu leben und um eine künstlerische Freiheit zu leben. Und Teil dieser künstlerischen Freiheit ist es für mich, dass ich genau nicht in diese Schubladen gehöre, weil sonst hätte ich Politiker werden können. Und wenn man für sich selbst diese Schubladen ablehnt, dann werden sie einem auch nicht mehr zugewiesen.
Florian, ich freue mich schon heute in einem Jahr, du bist wieder herzlich eingeladen. Wir müssen nochmal sagen, weil dieser Podcast, man tut ja immer so, nur weil es jetzt ein Podcast ist, den wir in Hamburg aufnehmen, du bist natürlich nicht nur in Hamburg, ne?
Nein.
Du bist überall.
Ganz Deutschland
unterwegs. Wie lange geht der Jahresrückblick? Praktisch bis November?
Bis Ende Januar. bis ich den nächsten Mal, das ganze Jahr erzähle ich noch was über das alte Jahr und guck mal, wer noch kommt.
Also bis Ende, überall gucken auf, ihr wisst ja, wo man dies findet.
Genau. Wir hören uns Instagram nächste. Schröder Live, TikTok Schröder Live, X, überall, auf allen überall. Sozialen Medien.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.
Freue mich, danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.